Cybersecurity muss sein, keine Frage. Zu diesem Schluss sind mittlerweile wohl nahezu alle Unternehmen gekommen. Egal, ob der Zwei-Mann-Handwerkerbetrieb oder der Großkonzern mit mehreren tausend Mitarbeitern. Die Erkenntnis allein sorgt allerdings leider noch nicht für besseren Schutz. Denn oftmals wird schon die Planung und vor allem auch die Kostenaufstellung zum Stolperstein für die Realisierung der IT-Security-Pläne. Unser Thema heute: Cybersecurity und Kostenkalkulation. Wie setze ich mein Budget bestmöglich ein?
IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Sophos.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Schindler und ich freue mich heute besonders, meine beiden Kollegen Sebastian Kaiser und Frieda Kettel begrüßen zu können. Hallo Sebastian.
Hallo Jörg.
Und hallo Frieda.
Moin Jörg, moin Sebastian. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch. Heutige Thema haben wir ja schon drüber im Titel gesprochen, Cybersecurity und Kostenkalkulation. Zu dem Thema lässt sich ja sehr gut die Sprichwortkiste mal öffnen. Wer am falschen Ende schwarz, halt doppelt. Weniger ist nicht immer mehr. Das sind nur ein paar Beispiele dafür. Wenn ihr bei Unternehmen unterwegs seid, habt ihr denn den Eindruck, dass bei Cybersecurity immer noch zu oft eine schnell und günstige Lösung realisiert werden soll?
Generell würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Tendenz, Teile der Cybersicherheitsstrategie außer Acht zu lassen, die einfach für ein ganzheitliches Konzept relevant sind. Es wird oftmals sehr viel in Technologie investiert oder in Systeme, die der Überwachung dienen. Aber ich habe oft das Gefühl, der Faktor, diese Signale und die Informationen auszuwerten, das bleibt eben recht oft hinten anstehen. Und damit hat man zwar bunte Dashboards, aber eigentlich nichts gewonnen. Das heißt, das Geld wird zwar ausgegeben, aber die Investition kommt eigentlich nicht zurück.
Ja, fand ich lustig, die Frage, dass gleich mal betretenes Schweigen war. Also Preis, es scheint offenbar ein sensibler Einstiegspunkt zu sein. Und du hast es sehr schön gesagt, wer spart, zahlt am Ende doppelt. Aber ich glaube, der erste Versuch, Kosten zu sparen, indem man was nicht macht, das treffen wir wohl ganz häufig. Und ja, das ist ein Thema, was alle umtreibt, glaube ich. Jetzt nicht eine kostengünstige, sondern auch eine gegen Kosten werte Lösung zu haben. Also was will ich erreichen? Das ist meistens, glaube ich, die Frage, die wir dann auch immer stellen, wo wir nachbohren, was will ich am Ende haben, wie sieht mein Unternehmen aus und welche Aufwände kann ich sozusagen fahren. Das ist, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt und auch ein, glaube ich, ein sensibler oder ein heikler Punkt, den man immer besprechen muss, definitiv.
Sehe ich auch so, genau.
Ist ja generell so, diese ganze Budget-Geschichte für IT-Sicherheit oder Cybersecurity, wie man heutzutage sagt, hat ja in den letzten Jahren oder schon länger so ein stiefmütterliches Dasein eigentlich geführt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die Unternehmen haben in erster Lage erkannt und investieren mehr, oder sind diese Sparzwänge immer noch ein Stolperstein für den Aufbau einer effektiven IT-Sicherheit?
Ich mache mal gleich weiter. Also ich glaube, es kann sich heute keiner mehr durch dieses ich spare, indem ich was nicht mache. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und was wir auch sehen, es kommen so drei Vektoren hier zusammen. Also es kommt natürlich einmal die Angst vor Vorfällen oder Ransomware-Vorfällen, muss man speziell zu sagen. Das ist so ein Druck. Der zweite Druck, den wir sehen, ist Compliance. Also wenn der Gesetzgeber irgendwie sagt, wir müssen ein bestimmtes Level nachweisen, also ob das jetzt NIS2 heißt oder irgendeine andere, ein Compliance-Framework, was ich erfüllen muss. Und der dritte Punkt, es ist so schadengetrieben. Das heißt, wenn ich einen Vorfall habe, den ich dann irgendwann monetär abbilden muss durch meine Finanzen, dann kommt natürlich immer schnell Versicherung ins Spiel. Und ich kriege heutzutage einfach keine Versicherung, keine Cyber-Restrisikoversicherung mehr, wenn ich nicht einen bestimmten Grundschutz habe. Das sind, glaube ich, so die drei Faktoren. Frieda, wie siehst du das?
Sehe ich auch so. Und auf die Frage zurückzukommen, ich sehe auch immer mehr, dass Firmen die Awareness entwickeln, also das Bewusstsein dafür, dass einfach auch mehr getan werden muss. Es ist jetzt nicht mehr so, dass das so ganz stiefmütterlich behandelt wird und man sagt, ich habe eine Firewall und damit bin ich sicher. Klar, die gibt's immer noch. Das sind so Kandidaten, die wir treffen ja auch häufig einen Termin. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, merke ich schon, dass der Bedarf und das Bewusstsein dafür, was zu tun, steigt und eben auch, sage ich mal, den Faktor rein technologisch zu erweitern in Richtung, wir brauchen Leute, die das auch beurteilen und einordnen können im Kontext dessen, was sich tut. Das wird eben doch immer präsenter in den Terminen, dass Kunden auch das aktiv anfragen und wir nicht darauf hinweisen müssen.
Das heißt so, diese Standardlösungen, Frieda, du hattest das vorhin auch schon mal kurz angedeutet, ist das Bewusstsein da, dass es eigentlich nicht mehr ausreicht? Ich höre ja auch, oder man hört ja auch immer wieder diese Geschichte, ja, ich habe meinen MS Defender, der soll ja auch gut sein und das reicht dann. Das ist natürlich eine günstige Lösung, aber wo sind da denn dann die Probleme, wenn man sich sozusagen nur auf die traditionellen oder auf die einfachen Systeme verlässt?
Naja, es ist halt so ein bisschen den Blick nicht über den Tellerrand hinausgeworfen, ne? Also Microsoft Defender, an der Stelle jetzt als Beispiel genannt für die Endpoint Protection, ist sicher eine sehr gute Lösung, ne? Die Kollegen von Microsoft machen da die Erkennung und die automatische Behandlung der Probleme gut. Was aber halt fehlt, ist das, was über den eindeutig einordnenbaren Bereich an das ist gut und das ist schlecht hinausgeht, in eben den indifferenten Bereich. Und da sind wir halt zeitleistenmäßig weit vor dem offensichtlichen Zutagetreten eines Angriffs, also beispielsweise der Verschlüsselung von Systemen. Und darum geht's halt am Ende des Tages, die ersten Schritte zu erkennen. Was passiert, wenn ein Angreifer eben versucht, sich in einem System einzunisten, eine Persistenz aufzubauen, auch eine Erkundungsphase durchzuführen und zu schauen, was finde ich an interessanten und sensiblen Systemen und Informationen, Daten, Kundeninformationen etc. Dabei wird eben halt noch keine eindeutige Schadsoftware ausgeführt und da kann eine Endpoint Protection halt unter Umständen nicht automatisiert was blocken. Und das ist eben halt der Punkt, wo wir über den Tellerrand hinausgehen müssen und die Technologie ergänzen eben durch Experten.
Die Experten hast du angesprochen. Das ist natürlich für viele Unternehmen wahrscheinlich so eine Achillessehne. Früher oder auch immer noch bei großen Unternehmen, heutzutage wird das ja über die Security Operations Center, die SOCs, abgedeckt, die natürlich eine Menge Geld kosten, wenn man dann die Leute bekommt. Was für Möglichkeiten haben denn kleine und mittlere Unternehmen parallel dazu, wenn die sagen, naja, eigentlich bräuchte ich einen SOC, aber woher soll ich es nehmen, sowohl budgetär als auch personalmäßig?
SOC, spannender Einstiegspunkt. Also SOC ist ja auch so ein, ich sag mal, so ein Schmerzbegriff. Also wenn wir praktisch auf der Messe oder im Kundengespräch irgendwo sind, fragen wir auch immer so, ja, haben Sie schon einen SOC? Was stellen Sie sich drunter vor? Was machen Sie denn damit? Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, wenn man über Lösungen redet, also nicht nur über Technik, Technologie, also welche Endpoint-Lösung habe ich, welche Firewall-Lösung, die sind ja alle irgendwo schon praktisch in place, die sind schon vorhanden. Und die viel wichtigere Frage ist, die wir auch immer stellen, wer bedient das denn und was machen Sie denn damit? Was machen Sie denn, wenn da ein System Alarm schlägt? Und dann ist natürlich meistens das Zauberwort ja, da kümmert sich dann das SOC drum oder da gibt's jemand, ich hole jetzt mal jemanden, der sich auskennt. Und beim SOC muss man dann eben auch nachfragen, also wie viele Vorfälle haben Sie, wie schwerwiegend sind die, wie lange hat das gedauert, bis die behoben worden sind? Haben Sie da ein Stufenkonzept? Also gibt's da sowas wie Tier 1, Tier 2, Tier 3 Analyst, also wer sortiert vor, wer analysiert nach, wie ist die Nachbehandlung, wann rufe ich einen, ich sage jetzt nicht Katastrophenfall, aber einen Zustand aus, wo ich ein bisschen mehr Hilfe brauche, wo ich die Kavallerie hole. Und das verbirgt sich alles unter diesem SOC-Gedanke, wo erstmal die Illusion ist, ah, das macht irgendwo jemand in einer, ich weiß nicht, Frieda, wie es dir geht oder Jörg, ich stell mir da immer wie so ein Raum in so einem Kraftwerk vor, ja, so wie so ein Lagezentrum oder wie so ein Führerstand, der alles bedient. Aber die große Frage ist, was mache ich, wenn ich in diesem Führerstand, wenn da ein Alarm leuchtet und wer reitet nachher vielleicht aus und behebt das Problem? Und das verbirgt sich alles hinter SOC. Und da gibt's, glaube ich, alle Reifegrade und alle Möglichkeiten. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben der Experte oder wie viele Experten, zu welcher Uhrzeit habe ich wo? Oh, das ist, glaube ich, der treibende Faktor oder auch die Frage, die man stellen muss.
Richtig. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass auf der gegenüberliegenden Seite unseres Gesprächs so ein bisschen die Akzeptanz auch da ist, dass es eben nichts mehr ist, was der IT-Systemadministrator im Ehrenamt nebenher macht. Ne? Also da reden wir über eine eigene Profession, da reden wir darüber, dass Leute sich wirklich extrem kontinuierlich weiterbilden müssen, sich über die entsprechend aktuellen eingesetzten Werkzeuge, Techniken und die globalen Gefahren, die gerade aus dem Bereich kommen, ständig auf dem aktuellen Stand halten. Und eben auch wissen, wie dagegen vorgegangen werden kann, wie das einzuordnen ist, wie das zu beurteilen ist. Und das, wie gesagt, ist einfach nicht mehr von dem Systemadministrator zu stemmen, dessen eigentliche Tagesaufgabe ist, zu gucken, dass die Systeme laufen, dass die Mitarbeitenden an ihre Applikationen und Dienste kommen, dass da die Datenschnittstellen und Verbindungen entsprechend aufrecht sind, die Netzwerkverbindungen zwischen den Standorten laufen. Das ist deren Geschäft und nicht Bedrohungsanalyse und Bedrohungsjagd. Das ist einfach eine andere Baustelle. Und da sind wir halt beim SOC. Du hast jetzt gefragt, welche Optionen auch gerade kleinere oder mittelständische Unternehmen an der Stelle haben, Jörg. Das ist im Prinzip das, was wir bei Sophos seit Jahren eben vorantreiben und, sage ich mal, vielleicht auch Pionierarbeit geleistet haben auf dem Gebiet für ein gutes Stück. Wir bieten dieses Security Operations Center eben als Managed Service an, als Dienstleistung. Das heißt, der Kunde hat nicht die Notwendigkeit, rauszugehen, sich die Experten und Analysten zu suchen und selbst einzustellen, was ein sehr hoher Kostenpunkt ist. Und vielleicht auch, sage ich mal, gar nicht besonders effektiv ausgenutzt, weil die Kollegen und Kolleginnen gar nicht den ganzen Tag ausgelastet werden bei der entsprechenden Lage, die beim Kunden ist. Und da haben wir eben mit mittlerweile einigen hundert Experten und Expertinnen die Möglichkeit, das viel besser zu steuern und eben deren Leistung und Arbeitslast auch viel besser auf die Kundschaft zu verteilen und damit natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis auch entsprechend besser anbieten zu können.
Okay, das heißt, Experten scheint bitter notwendig zu sein, was uns wiederum zu der Kostenfrage als Thema dieses Podcasts bringt. Der eigene SOC extrem teuer, Managed Services sind bezahlbarer. Jetzt sagen viele vielleicht auch, naja, mein eigenes SOC, da habe ich die Hand drauf, da weiß ich, was die machen, die haben viel bessere Einblicke. Ist das da tatsächlich so, dass die internen SOCs leistungsfähiger sind oder gibt es vielleicht sogar Vorteile für die Managed Services-Geschichten?
Ich denke, der Managed Service an sich hat den großen Vorteil, wir sehen einfach wesentlich mehr Bedrohungsgeschehen über unsere Kundenlandschaft hinweg. Das heißt, wir haben eben ein großes Schwarmwissen über das, was gerade aktuell weltweit passiert. Wir können über die über halbe Million Geschäftskunden, die wir insgesamt im Sicherheitsbereich mit unseren Lösungen bedienen, sehr, sehr viel an Bewegungen durch Akteure sehen, an eingesetzten Werkzeugen und Tools. Und gerade auch im MDR-Bereich mit den mittlerweile fast 20.000 Kunden, die wir haben, haben wir eben nochmal einen ganz tiefen Einblick in das, was eben wirklich in der Detektion und Reaktion auf Bedrohungen durch unser Team passiert. Das heißt, wenn wir das jetzt mit einem Security Operations Center vom Kunden vergleichen, ist da eben ein eingeschränkter Horizont, was eben das Wissen über weltweite Bedrohungen angeht, vorhanden. Das können wir eben ganz anders abbilden. Und wir sind eben auch mit den Werkzeugen extrem eng verzahnt mit dem Team zusammen. Das heißt, die Reaktionszeiten sind hier einfach auch maximal schnell im Vergleich zu dem, was mit internen SOCs abgebildet werden kann. In der Regel sind wir hier in knapp unter 40 Minuten von der Erkennung bis Reaktion durch. Da sind interne SOCs gegebenenfalls erst 2-3 Stunden später überhaupt mit der Erkennung oder dem Beginn der Analyse beschäftigt. Das heißt, da haben wir schon bereinigt.
Ja, würde ich auch so sehen. Frieda, du hast ja gleich schon ein paar Kennzahlen geworfen. Das wäre natürlich auch genau die Frage. Also ich glaube, dass ein sehr großes Unternehmen, was da auch was investiert und einen Geschäftsprozess hat, der sozusagen auch entsprechend abgefedert werden muss, wo die Cybersicherheit ganz wichtig ist. Die können natürlich einen eigenen SOC aufbauen. Das ist natürlich erstmal so eine Kostenstelle, die erstmal geschaffen werden muss. Also einer muss das bezahlen, da muss ich die richtigen Leute finden. Und dann ist die Frage, was kaufe ich mir für Technik ein und was kaufe ich mir für eine Expertise ein? Also ein SOC ist ja auch letztendlich ein Monolith. Also ich kaufe ja nicht eine Datenbank und ganz viele Sensoren und dann fließt da alles rein und dann kippe ich da noch ein bisschen Detection Engineering obendrauf und dann kriege ich irgendwie gesagt, was ich zu tun habe. Und Frieda hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich die Malware-Analyse. Also das ist ja im Prinzip das, was Sophos seit über 30 Jahren macht. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich Bedrohung erkenne, habe ich auch das Backend dafür? Also kann ich Malware analysieren? Habe ich da praktisch Expertise im Haus? Und das, also das reine, die Automation oder auch das Threat Hunting, das Nachgucken, aber wirklich das Zerlegen eines Angriffs und dann auch was draus extrahieren, was Sinnvolles. Und nicht nur für diesen Angriff, sondern vielleicht für deine allgemeine Erkennungstechnologie. Kannst du diese Erkennung, die Erkenntnis, die du gewonnen hast bei einer Erkennung oder bei einer möglichen Erkennung, das ist ja auch noch, was ich erstmal auslieben muss, kann ich das zurückfließen lassen direkt ins Produkt? Also in meine Sensoren, in meine Firewall, in meinen Endpoint-Schutz und sowas. Und das ist, glaube ich, was der Endkunde von uns, egal ob es 1, 5, 100 oder 1000 Seats sind bei der Installation, was der von uns aus einer Hand kriegt, was sich ein anderes SOC wieder woanders durch Third 4-Party, 5-Party-Produkte einkaufen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man da nicht vernachlässigen darf, ist auch die Integration von Signalen und Alarmen anderer Hersteller. Ja, das ist ja oftmals auch das Problem. Du hast es angesprochen, ich brauche irgendwo eine Datenbank, wo ich alles reinschmeiße, dann mache ich ein kleines bisschen Detection-Feenstaub obendrauf und dann weiß der entsprechende Engineer, was er zu tun hat. Na, so funktioniert es nicht. Und wir haben eben den Vorteil, dass wir über unsere breit aufgestellte Expertise natürlich auch Fähigkeiten haben, Alarme von anderen Firewalls etc. mit aufzunehmen und daraus dann eben auch Prozesse und Playbooks abzuleiten, dass wir sagen, wenn wir auf einer Firewall von Hersteller XY das sehen, dann ist das eben auch ein Hinweis in Kombination mit Erkennungen auf unserem Endpoint und vielleicht Dingen, die wir in der E-Mail-Security zusammen sehen, dass hier gerade was passiert und können eben auf einer ganz breiten Front reagieren. Und das ist was, das bildet ein internes Security Operations Center in einem kleinen Unternehmen mit Sicherheit nicht so vollumfänglich ab. Da gibt es auch Möglichkeiten, das zu tun, es ist aber halt viel komplexer Und es ist viel mehr manuelle Arbeit, die ein Kunde hier investieren muss, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, und braucht mehr Zeit dafür.
Das ist ein super interessanter Aspekt, die Telemetrieabfrage von anderen Herstellern. Wie muss ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich kriegen wir ja nicht einfach die Zugänge zu den Firewalls geliefert. Wie greifen wir oder wie analysieren wir die Daten?
Das kommt am Ende so ein bisschen drauf an, was das für ein System ist. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wir können entweder über eine API-Schnittstelle, wenn es zum Beispiel ein Cloud-basiertes System ist, drauf zugreifen und uns dort Informationen dann holen. Oder wir kriegen von dem System über einen entsprechenden Log-Collector die Informationen übermittelt. Wir haben dann eben die Aufgabe, die jeweils unterschiedlichst aufgebauten Informationen in eine Form zu bringen, die dann eben wiederum das Ableiten von Schlussfolgerungen und eben halt auch das Ausführen von Reaktionen auf die jeweiligen Alarme erlauben. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter, diese Logs, diese Telemetrien, die wir dort kriegen, in ein sinnvolles Konzept und eine sinnvolle Form zu bringen. Und das ist eben genau das, wo wir halt durch unsere Experten den großen Vorsprung haben, dass wir da eben sehr viel schon vorbereitet haben und nutzen können. Und das, wie gesagt, einfach in ein, beispielsweise jetzt, um den Begriff zu nennen, einen SIEM zu kippen. Dort muss ich halt dann, wenn ich das selber betreibe, sehr, sehr viel Arbeit leisten, um überhaupt mal zu definieren, was ist für mein Unternehmen normales Verhalten, was ich da sehe, und ab was für einer Linie, die überschritten wird, habe ich im Prinzip eine Anomalie, ein Verhalten, das komisch ist, ne? Nicht schlecht, sondern komisch, und wo jemand mal drauf gucken muss. Das ist halt wahnsinnig viel manuelle Arbeit und Justage, die ich hier vornehmen muss.
Das ist, glaube ich, auch eine Technologie, die haben wir gar nicht in-house entwickelt. Also ich glaube, Sophos ist da sehr bekannt, immer eine entsprechende Technologie einzukaufen und dann eben zu integrieren in die Produktplattform. Und das war nämlich auch eine Akquise, eine Firma namens SockOS, die nur das gemacht haben, die im Prinzip nur diese ganzen Sensoren und diese Daten, die Telemetrie eingesammelt haben und dann das Einsammeln, das haben wir ja so ein bisschen flapsig vorhin gesagt, in eine Datenbank kippen oder ein Data Lake oder wie man es dann auch nennt. Das ist erstmal noch nicht die große Kunst. Ne? Also Logs konsumieren oder per API irgendwelche Alarme von anderen Produkten sich reinziehen. Ich glaube, die große Feenstaub, hast du so schön gesagt, Frieda, das, was Geld gekostet hat bei der Akquise, war sozusagen nicht das, sondern was die danach machen. Also du hast dann erstmal einen Datenstrom und du musst dann eben sortieren. Du musst filtern. Du musst das dann auch noch in unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Eimer kippen, also Buckets machen, oder musst das irgendwie clustern, sagt, glaube ich, der Datenexperte. Und dann musst du da sinnvolle Sachen draus ableiten. Du musst also diese Vielzahl, diese große Menge von Bedrohungsdaten filtern, sortieren, und dann musst du sinnvolle Sachen draus ableiten, was man so als Detection Engineering, glaube ich, bezeichnen würde. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Und das haben wir sozusagen uns eingekauft, haben wir in die Plattform integriert. Und das ist jetzt unser großer Vorteil, wo wir uns sozusagen ein Stück weit auch von unseren eigenen Produkten ja lösen, Frieda. Also es ist ja so wirklich mehr ein Service, und wir haben praktisch das aufgemacht und können eben viele Produkte von vielen Herstellern, ja nicht alle, da müsste man nochmal auf die Webseite gucken, können wir sozusagen reinziehen und können wir dann heranziehen, um immer schneller und besser auf Angriffe und zeitnah reagieren zu können.
Und wichtiger Punkt an der Stelle ist ja auch, dass wir mittlerweile auch den nächsten Schritt an der Stelle gehen und eben nicht mehr nur die Daten uns angucken, was da reinkommt, sondern eben für verschiedene Bereiche dort auch schon Reaktionsmöglichkeiten dann entsprechend implementieren. Das heißt, wenn wir eben auf einer Firewall von einem anderen Hersteller, da gibt es jetzt inzwischen schon ein paar, die da unterstützt werden oder bald unterstützt werden sollen, dass wir dort dann eben auch unter Umständen Reaktionen ausführen können. Das heißt, wir können dann eben auch dafür sorgen, dass vielleicht bestimmte IPs oder Netze blockiert werden, die in diesem Angriffsszenario jetzt gerade eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, für den Kunden nochmal mehr Werte zu schaffen, als wir das eben nur durch das reine Angucken der Daten machen könnten.
Okay, es kommt immer wieder auf den Punkt zurück, dass tatsächlich die Experten und die Expertise enorm wichtig sind in der modernen Cybersecurity-Strategie. Das kostet natürlich mehr Geld. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, ich möchte das und ich sehe auch den Sinn ein, welche Möglichkeit haben denn dann die IT-Leute, auch die Geschäftsführung, sich mal einen Überblick über die Kosten zu verschaffen? Und was gehört im Idealfall zu einer modernen Strategie eigentlich dazu?
Also ich glaube, wir haben einen Cost-Calculator auf der Webseite, wo man sozusagen ganz banale Daten reinwerfen kann. Also das, was wir auch im Gespräch normalerweise machen. Also wie groß ist die Firma? Wie viele Angestellte hast du? Wie viel Server hast du? Das ist so ein bisschen die Frage. Wie bin ich in meiner Digitalisierung? Bin ich da noch on-prem, hybrid oder schon komplett in der Cloud? Das ist, glaube ich, auch so eine Frage. Da werden so ein paar Daten reingeworfen und dann kriegt man am Ende eine Summe raus. Und das ist sozusagen eine einfache Rechnung, wo man mit arbeiten kann. Das würde es unserer Meinung nach kosten, wenn ich das selber aufbaue. Und gegen diesen Preis kannst du dann natürlich dann super einen Managed Service oder ein SOC as a Service oder was auch immer gegenhalten. Und dann hast du zumindest, ich sag mal, für den Finanzvorstand oder für denjenigen, der das Geld ja irgendwo organisieren muss, wenn es noch nicht vorhanden ist, das Budget, hast du eine super Gesprächsgrundlage, um da zu gucken, brauche ich das, was kostet es, kann ich mir das leisten, was will ich sozusagen am Ende damit auch gewinnen. Ja, das ist, glaube ich, ein super Tool.
Wo du auch gefragt hast, was brauche ich denn unter Umständen alles? Das ist natürlich eine Kombination aus verschiedenen technologischen Dingen, die ich da brauche. Also ich brauche halt einmal die Schutzmechanismen, die ich an den jeweiligen Stellen, wie zum Beispiel der Firewall, dem Endpoint, der E-Mail etc. unterbringe. Ich brauche aber halt auch, je nachdem, ob das jetzt von einem Hersteller oder von mehreren ist, eine Möglichkeit, die Informationen irgendwo zentral zu sammeln, um eben auch sinnhaft irgendwas abzuleiten aus den Alarmen, die ich da sehe. Das heißt, wir haben irgendeine Plattform, die die ganzen Informationen einsammelt. Das bieten wir mit unserem XDR-Ökosystem in Software Central schon komplett fertig an, out of the box, so wie es ist. Und ich brauche eben dann halt auch die Expertise, die das auswertet. Das heißt, ich habe eine Kombination aus Schutzlösungen, ich habe eine Kombination aus Analyse-Tools, die die Daten zusammenfassen und aufbereiten und eben dem Personalaufwand, den ich dann noch betreiben muss. Und da ist es auch wichtig, nicht zu vergessen, dass das eben halt nicht reicht, wenn da mal einmal die Woche jemand reinguckt, sondern ich brauche halt wirklich im Idealfall einen Dreischichtbetrieb vielleicht, der dann eben eine frühe, eine Spät- und eine Nachtschicht abdeckt, damit wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche da jemand drauf guckt. Auch am Wochenende. Ich brauche eventuell ein bisschen mehr Personal, um Hammer Krankheitsfälle, Urlaub und Fortbildungen etc. mit abzudecken. Ich brauche gegebenenfalls dann eine Schichtleitung und auch nochmal ein Management, das oben drüber sitzt und das Ganze koordiniert, wenn ein Fall eben halt aus beispielsweise der Frühschicht in die Spätschicht mit übergeht oder auch länger dauert. Und da sind wir relativ schnell bei einem Headcount von 8, 9, 10 Personen, um das abzudecken. Und das kombiniert mit Technologie, da bin ich relativ schnell in einem Millionenbereich, was die Kosten angeht. Also das ist kein Pappenstiel, den ich da dann persönlich ausgeben muss, wenn ich das alles bei mir im Serverraum quasi unterbringen will. Nicht, dass die Kollegen im Serverraum sitzen, aber ich hoffe es zumindest.
Im Sommer vielleicht teilweise gar nicht so schlecht. Gerade wurde auch die Rechtfertigung vor Geschäftsführung, Finance und so weiter angesprochen. Das ist ja immer ein bisschen die Krux, die man so hat als IT-Mensch, gerade IT-Sicherheit, dass im Idealfall ja nichts passiert. Das heißt, ich habe dann halt mein teures Managed Service angeschafft und alle technologischen Lösungen und kann aber als ROI eigentlich der Geschäftsführung nichts liefern. Habt ihr da irgendwelche Argumentationsvorschläge, wie man das sozusagen einfach auch den Geschäftsführungsebenen vermitteln kann, dass einfach dieses Investment nötig ist?
Also wir haben das ja am Anfang schon mal besprochen, also dass das Bewusstsein, dass da was getan werden muss oder dass man sich da wappnen muss, das ist eigentlich überall da, glaube ich. Da, wie gesagt, das waren ja diese drei Faktoren, die auf alle einwirken, Ransomware, Compliance-Druck oder ich möchte noch was über eine Versicherung abfedern. Es ist natürlich schwer, so ein Thema, was immer ein Kostencenter ist, das ist ja kein Profitcenter irgendwie in der Firma, das sozusagen kalkulatorisch darzustellen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle. Ich glaube, ROSI habe ich mal irgendwo gelesen, Return on Security Investment war so, aber das ist sozusagen, das ist schwer zu beziffern. Ne? Man muss sozusagen gucken, messen ist immer wichtig, also die Kosten nebeneinander legen und dann ist eben die Frage, du sollst das nicht als Dienst konsumieren und dann der Idealfall ist, es passiert nicht, sondern du musst da tatsächlich auch reingucken, auch mit dem Reporting. Also das empfehlen wir auch immer den Partnern oder auch den Endkunden. Wenn du jetzt so einen Service gebucht hast, musst du dich ja trotzdem damit befassen. Also du musst die Reports angucken. Da hast du dann, weiß ich nicht, 5 Cases oder auch mal 10 oder irgendwas oder einen pro Tag. Und dann musst du damit was anfangen. Da musst du was draus extrahieren. Also es ist ja schön, wenn da ein Angriff abgewehrt wurde. Aber vielleicht ist ja dann das Resultat, das Extrahieren von einem weiteren Mehrwert, dass ich vielleicht meine Systeme schneller patchen muss oder dass ich irgendeine Architekturänderung mache in meiner Infrastruktur. Du musst also auch diesen Dienst, der erstmal nur als Schadensvermeidungsdienst gebucht wird, hurra, es passiert nichts mehr, den kannst du sozusagen, jetzt kommt man so ein bisschen Richtung Profit, den kannst du als kontinuierlichen Vektor sehen, um deine Cybersicherheitsarchitektur, weiß ich nicht, anzupassen oder weiterzuentwickeln. Also dann kriegt auf einmal dieser MDR-Dienst oder SOC as a Service kriegt auf einmal nochmal eine andere Komponente. Du kannst das zurückspielen um immer besser zu werden oder immer besser zu scheitern, wenn sozusagen nochmal ein Vorfall da ist. Also das ist, glaube ich, das ist tatsächlich ein Kosten und ein Nutzen, den du dann auch daraus ziehen kannst, um dann sozusagen immer, ja, immer weniger Aufwände zu haben. Frieda, was ist deine Erfahrung da?
Sehe ich genauso. Es ist halt am Ende des Tages etwas, was dir keine Garantie gibt, dass du nicht angegriffen wirst, aber es ist eben ein Faktor, der dafür sorgt, dass wenn du angegriffen wirst, dass der Schaden am Ende des Tages halt nicht fatal ist und dich unter Umständen dein Unternehmen kostet oder vielleicht auch Menschenleben. Ne? Wenn wir gucken, in der Vergangenheit sind Krankenhäuser oder andere Einrichtungen angegriffen worden, wo eben von den technischen Informationssystemen auch Menschenleben abgehangen sind. Ne? Wenn wir da, keine Ahnung, Morphiumpumpen haben oder der Kernspin geht nicht, ich kann deswegen keine Operation vorbereiten, weil ich halt nicht weiß, was vielleicht der komplizierte Bruch irgendwie im Inneren hat, dann ist das eben ein Punkt, wo wir ganz klar sagen können, über den Managed Service können wir verhindern in der Regel, dass sowas passiert und eben einen Angriff so frühzeitig stoppen, dass dieses Ausbreiten im Unternehmen gar nicht erst an diesen Punkt kommt, dass ein Kunde dann eben hier so leidet. Es gibt genügend Beispiele im Netz, wo man sieht, wie auch kommunale Betreiber angegriffen worden sind, wo dann eben auch Sozialleistungen nicht ausgezahlt werden konnten. Das heißt, Menschen, die eben auf dieses Geld angewiesen sind, können sich in dem Monat vielleicht kein Essen kaufen, weil sie halt einfach ein leeres Bankkonto haben. Da geht nichts mehr, ne? Und das ist am Ende des Tages so ein bisschen die Konsequenz dessen. Ich spare mir am Anfang irgendwo was schön und sage, ich brauche das nicht, weil ich habe vielleicht schon genügend andere Lösungen da stehen. Und ignoriere das so ein bisschen weg, dass die Bedrohungen sich halt verändert haben mittlerweile. Ne? Es ist eben nicht mehr so, dass ich nur noch irgendwo einen reinen Antivirus brauche, weil, sage ich mal, nur schadhafte Dateien unterwegs sind, die der sofort abfängt. Sondern es fängt eben ganz anders an. Es wird viel schlauer angegriffen, es wird viel heimlicher und leiser angegriffen. Und wir müssen eben viel frühzeitiger reagieren, um das zu verhindern. Und deswegen, ich sehe die Awareness da einfach immer weiter steigen, weil es einfach genügend Einschläge gibt, die Leute sehen. Sie kommen näher. Es ist nicht mehr eben so, dass das irgendwas ist, das ist mal in Übersee passiert. Da ist eine Colonial Pipeline angegriffen worden. Die Amis konnten nicht tanken. Sondern es ist eben halt auch so, dass die kleine GmbH nebendran vielleicht letzte Woche erwischt worden ist. Und man fragt sich dann schon, wann ist es bei mir soweit? Ne? Also es ist nicht die Frage, ob, sondern wann. Und darüber sind sich eben die meisten immer bewusster. Es gibt klar immer auch wieder Menschen, die da sehr resistent dagegen sind. Da fällt es auch sehr schwer, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil es Leute gibt, die wollen nicht überzeugt werden. Damit muss man auch irgendwo leben. Aber am Ende ist es wie die Vorsorge beim Zahnarzt. Man geht da auch regelmäßig entsprechend zu den Kontrollterminen hin, weil man weiß, ein Loch im Zahn tut weh. Und wenn man mal eins gehabt hat, will man kein zweites haben. Wenn man weiß, wie schön eine Wurzelbehandlung oder sowas ist, das möchte man nicht unbedingt jede Woche haben. Und deswegen sorgt man vor, dass das halt nicht passiert. Da können wir eben mit dem Managed Service in der Cybersicherheit genau den gleichen Dienst leisten. Und vieles sieht man eben auch, entwickelt sich jetzt in die Richtung, dass der Gesetzgeber es vorschreibt, weil es in der Vergangenheit ignoriert worden ist. Genauso wie eine Haftpflichtversicherung. Wenn ich mir ein Auto zulege, muss ich eine Haftpflichtversicherung haben. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Es sind Unfälle passiert, die Leute konnten nicht zahlen. Und das Gleiche ist eben hier. Beispielsweise jetzt mit der Veränderung, was den Kritis-Bereich angeht, es werden neue Sektoren mit dazu geholt, es zählen neue Größen, wer wird jetzt als Kritis eingestuft? Und da sind wir halt an dem Punkt, es wird verpflichtend und das wird sich immer weiter entsprechend steigern, dass da eben mehr Firmen und Unternehmen dann auch verpflichtet rechtlich was tun müssen, das eben über den reinen Endpoint- oder Firewall-Schutz hinausgeht und eben die Bedrohung, die jetzt aktuell eben weltweit vorherrscht, auch ernst nimmt und schaut, was passiert da und wie kann ich da tatsächlich mich gegen schützen. Ne?
Das war jetzt tatsächlich ein perfekter Abschluss für diesen Podcast, würde ich sagen. Also nochmal alles super schön zusammengefasst. Vielen Dank, Frieda. Auch vielen Dank, Sebastian, für eure Ausführungen. Wenn sich jetzt noch Leute näher mit dem Thema IT-Security beschäftigen möchten, können sie das ja gerne unter www.sophosblog.de tun. Über Themenvorschläge und Anregungen über den Podcast freuen wir uns natürlich auch. Einfach eine E-Mail an podcast@sophos.de. Und dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.